Der vergessene Befehl, ein sonderbares Thema. Im Deutschen wird ein Buchtitel oder das Thema einer Predigt gern mit einem Fragezeichen versehen, wie das auch heute Morgen der Fall war. Beim Thema, das mir gegeben wurde, ist es weggelassen worden. Bei den Brüdern, die es formulierten, war es wohl keine Frage mehr, dass der Heiligungsbefehl in Vergessenheit geraten sei. Und wenn dem so ist, dann ist es natürlich eine sehr traurige Angelegenheit. Bei wem der vergessene Befehl vergessen worden ist, kann ich nicht sagen. Und wenn das Thema so formuliert wurde, soll das auch nicht heißen, dass jeder es nun vergessen hat. Offenbar haben die Brüder es nicht vergessen, die es so formulierten. Man will anregen, dass es wieder in Erinnerung gerufen wird, was vergessen wird. Und was bei diesem Befehl vergessen worden ist, kann ich eben auch nicht sagen. Ist es eventuell der Wortlaut? Das Thema stammt aus 1. Petrus 1, Vers 15, einem Vers, den wir heute Morgen schon betrachtet hörten. Ist es der Hintergrund dieses Befehls, zum Beispiel das Wesen und die Furcht Gottes, von dem wir heute Morgen auch schon etwas hörten? Ist es die Bedeutung dieses Befehls im Alltag? Da möchte ein jeder sich prüfen. Über diese Fragen sollte sich nämlich jeder hier zugegen vor dem Herrn Rechenschaft geben. Angesichts der Kürze des Themas, der vergessene Befehl, wäre es möglich, es von verschiedenen Richtungen her anzugehen. Damit Sie schon im Voraus etwa den Kurs kennen, den ich einschlagen will, möchte ich einen kurzen Überblick geben über das zu Sagende. Erstens soll ein wenig über den Begriff heilig gesagt werden. Zweitens etwas über den Textzusammenhang noch einmal. Drittens möchte ich das Thema aus Römer 6 bis 8, nicht die ganzen Kapitel, sondern aus diesen Kapiteln mit einigen Versen beleuchten. Und zum Schluss kommen einige Leitlinien für ein Heiligungsleben, also für die Praxis. Zuerst also etwas über den Begriff heilig, Heiligung, Heiligkeit. Ich will keine grammatische Definition jedes einzelnen Wortes geben in seiner Rolle, sondern allgemein etwas Grundsätzliches sagen. In erster Linie heißt es, heilig zu sein, oder heißt heilig zu sein, zugeordnet zu sein. Es ist ein Beziehungswort. Wenn Gott heilig ist, dann ist er immer heilig gewesen, bevor es etwas anderes als Gott gab. Das heißt, Gott hat eine Beziehung zu sich selbst, bevor er eine Beziehung zu anderem hat. Und er ist sich selbst geheiligt oder sich selbst heilig, sich selbst zugeordnet, vollkommen unabhängig in seinem Wesen. Er ist auch das einzige Wesen, noch einmal, er ist das allereinzigste Wesen, das ein Recht hat, vom Wesen her auf sich selbst eingestellt zu sein. Gott ist der, der ein Recht hat, Ruhm zu fordern, Ehre zu suchen. Dass wir das nicht dürfen, ist nicht nur ein einfaches Verbot, dass wir etwas nicht tun dürften, was wir gern tun möchten, sondern es ist nicht Wirklichkeit, es ist nicht wirklichkeitsgemäß. Es liegt nicht oder es entspricht nicht unserem Wesen, dass wir im Mittelpunkt stehen, aber es entspricht dem Wesen Gottes, dass er im Mittelpunkt steht. Er ist sich selbst heilig. Johannes 1, 1 und 2. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Das heißt, vom griechischen Wort her, mehr als bei Gott, sondern bei in dem Sinne, dass es Gott zugewandt war. Pros. Dasselbe, das Wort war Gott, fügt Paul Johannes hinzu. Und in Vers 2 noch einmal, dieses Wort war am Anfang bei, das heißt, in dem Sinne, dass es Gott zugewandt war, war bei ihm. Wenn Gott als der Dreieinige bei sich ist, dann in der Form, dass niemand wegschaut. Jeder der drei ist den anderen zwei zugeneigt, zugewandt, ihm innerlich zugetan, zugeordnet. Heilig ist ein Beziehungswort in erster Linie im Sinne von zugeordnet sein. Und wenn wir heilig sind, sind wir vor allem Gott zugeordnet, zu ihm hin, zu seinem Bild hin. Denn wir wurden nicht nur im Bilde Gottes geschaffen, sondern zum Bilde Gottes. Das war so zugleich Wesen und Ziel Gottes mit uns in der Schöpfung. Petrus sagt, wir möchten heilig sein, wie er heilig ist, also in seinem Bilde. Wir sind also im Bilde Gottes geschaffen, zu dem Bilde Gottes hin, ihm zugeordnet zu sein, ihm ähnlich zu sein. Heiligung heißt, Gott ähnlicher zu werden. Ich freute mich, dass das heute Morgen deutlich anklang. Aber das wird sehr praktisch. 5. Mose 6, Vers 5, eines der wichtigsten Verse für einen Israeliten im Alten Testament. Du sollst Jahwe, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele. Was ist der Unterschied? Das habe ich mich schon mal gefragt. Herz ist der Raum des inneren Menschen, des ganzen inneren Menschen, nicht nur die Mitte. Seele ist an dieser Stelle die Dynamik, das Geschehen, das sich ereignen, die Energie. Mit deiner ganzen Seele und mit deiner Kraft, aller deiner Kraft. Und da bleibt nichts anderes übrig, das nicht in Aktion tritt. Nichts. Da bleibt keine Zeit übrig für Herbert Janssen. Keine. Da bleibt kein Körnchen Kraft, wie immer man sie auch messen möchte, übrig für mich selbst. Sämtliche Kraft, die vorhanden ist, die ganze Seele, der ganze Raum meines Wesens, ist gefordert für die Liebe, für die Zuneigung zu Gott. Wenn wir Christen sind, sollte dieses eine Selbstverständlichkeit sein. Und wenn es nicht eine Selbstverständlichkeit ist, dann darf ein großes Fragezeichen gestellt werden hinter mein Christsein. Bin ich dann wirklich Christ? Und dann ist mir einerlei, wie stark deine Bekehrung war. Deine Geschichte interessiert mich dann nicht. Was mich interessiert ist, liebst du heute? Denn heute fordert der Herr dieses. Du sollst jetzt, immer, keine Zeit bleibt übrig für dich selbst. Alle Zeit. Von ganzem Herzen, mit allem Ernst, Gott, deinen Herrn, lieben. Das ist eine starke Forderung. Und wer dieses beginnt, ernst zu nehmen, der wird bald keine Schwierigkeiten haben mit dem Thema Heiligung. Der wird bald wissen, was das Wort bedeutet. Kolosser 3, Vers 23 richtet Paulus sein Wort an die Sklaven in der Gesellschaft jener Zeit. Aber ich habe mir gesagt, Ich bin doch ein Sklave. Und wenn Paulus dieses für Leibeigene von Menschen fordert, dann ist das ein Wort ganz bestimmt für mich. Nichts weniger darf für mich in Frage kommen. Wie steht es da geschrieben? Und alles, was immer ihr tut, verrichtet aus der Seele, mit aller Energie, als dem Herrn, alles. Ich muss mir immer wieder sagen, du bist Tag und Nacht Leibeigener Jesu Christi. Tag und Nacht. Hier hat keine Halbherzigkeit Platz. Heiligung heißt, ich bin der Besitz, das Eigentum eines anderen, nämlich des Höchsten. Tag und Nacht sind wir sein Eigentum und nur für ihn da. Wenn das bei Kindern Gottes klar ist, dann braucht man nicht lange so zu rufen, wie eben gerufen wurde. Dann finden sich bald die Mitarbeiter. Aber in zweiter Linie hat das Wort heilig noch eine andere Bedeutung. Und dies ist wohl die bekannteste Bedeutung. Es heißt Absonderung. Gott hat geschaffen, der Riss ist eingetreten durch dieses Geschaffene, ein Flecken ist aufgekommen, ein Böser, die Sünde. Und nun gibt es die Absonderung. Absonderung vom Bösen, aber nicht nur vom Bösen. Es kann vorkommen, dass auch von etwas Gutem abgesondert wird, für etwas Besseres. Die Spiegel, die die israelitischen Frauen hergeben für den Bau der Stiftshütte, werden von ihnen selbst abgesondert, sondern sie von sich ab und geben sie ab für den Bau der Stiftshütte. Die Frauen sind nicht schlecht, aber es findet hier eine Absonderung eines Gegenstandes statt, der nun in den Besitz und in den Gebrauch eines anderen kommt. So, dann hat das Wort noch eine dritte Bedeutung im Sinne von rein. Der Begriff heilig und der Begriff rein, diese zwei können fast auswechselnd, nicht ganz, gebraucht werden. 1. Korinther 7, 14, eine bekannte Stelle. Der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau. Hier ist nicht das Heil angesprochen, hier ist überhaupt nicht die Rede von Rettung, hier ist die Rede von der Ehe. Heilig ist ein Bezugswort und im Rahmen, im Umfeld muss gefragt werden, was ist das Thema? Wohin wird etwas gesondert oder wohin wird es geordnet? Hier ist es die Ehe. Der ungläubige Mann ist der Ehe mit seiner Frau geheiligt. Haben sie geheiratet im biblischen Sinne, dann gehört er seiner Frau und er ist ihr zugeordnet, ihr rechtmäßiger Mann und darf sich nicht scheiden von ihr. Und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Mann, ihrer Ehe geheiligt. Sie soll in dieser Ehe verbleiben. Nun kommt eine sonderbare Aussage. Sonst sind, nachdem die Eltern geheiratet haben und die Kinder hervorgekommen sind, sonst sind dann eure Kinder unrein. Ihnen haftet ein böser Ruf an, denn ihre Eltern waren nicht verheiratet. Wenn sie nicht ehelich einander zugeordnet sind, wenn ihr Zusammenleben nicht mit dem Wort Ehe bezeichnet werden kann, dann sind sie unrein auf die Welt gekommen. Und dann fügt er wieder hinzu, jetzt sind sie aber heilig, ein Bezugswort, rein als Wesen, aber heilig den Eltern, der Ehe der Eltern, ihnen zugeordnet. Aber der Reingedanke, der Gedanke des Reinseins schwingt hier mit. Und manchmal kann man nicht ganz unterscheiden, in welchem Sinne das Wort gebraucht wird. Also, heilig kann den Gedanken von rein haben. In der Apostelgeschichte, Kapitel 11, hat Gott ein Wort an Petrus, das für uns bezeichnet ist. Es kommt direkt aus Gottes Mund. 11, Vers 6. Als ich nun hineinblickte und es betrachtete, sah ich die vierfüßigen Tiere der Erde und die wilden und kriechenden Tiere und die Vögel des Himmels. Und ich hörte eine Stimme, die zu mir sprach: Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Aber ich sagte: Nein, Herr, denn nie ist etwas Gemeines, Allgemeines, das heißt, was der Allgemeinheit gehört, und dieses Wort steht im Gegensatz zu heilig, das nun ein Wort ist, das einen ganz besonderen Bereich betrifft, der jetzt zu trennen ist von dem Allgemeinen. Nichts Gemeines ist in meinen Mund gegangen. Oder Unreines, die zwei gebraucht er in einem Atemzug. Aber eine Stimme vom Himmel antwortete mir zum zweiten Mal: Was Gott gereinigt hat, es geht nicht um Fleisch. Dies ist ein Bild, das Petrus deutlich machen soll, dass der Cornelius, von dem er gerufen ist, und das wird bald deutlich werden, anschließend sind die Boten da, und er wird vorbereitet auf die Verkündigung des Evangeliums. Also was Gott gereinigt hat, das halte du nicht für gemein. Rein steht also hier im Sinne von heilig. Und heilig kann im Sinne von rein gebraucht werden. Etwas zum Zeitpunkt der Heiligung, das wurde heute Morgen schon erfreulicherweise deutlich. Aber aus dem Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 10, haben wir eine schöne Stelle. In welchem Willen wir Geheiligte sind. Jesus sagt, wenn er in die Welt kommt: Ich komme, deinen Willen zu tun. Und in diesem Vorhaben, in dieser Bereitschaft, den Willen Gottes zu tun, den Willen Gottes, der ein Opfer forderte, und dass Jesus das Opfer liefern sollte, in diesem Willen sind wir Geheiligte. Und durch das Darbringen des Leibes Jesu Christi ein für allemal dargebracht, geheiligt. Also wir sind bereits Zugeordnete, und zwar durch Jesu Einsatz am Kreuz und unseren Glauben an diesen Akt Jesu und Gottes anschließend. Und die zweite Stelle, Vers 14. Denn mit einer Darbringung hat er für immer vollendet die, die geheiligt werden, die dabei sind, geheiligt zu werden. Ungeniert kann der Schreiber also das Wort in diesem und in dem Sinne gebrauchen. Es ist ein Wort, das sich auf einen abgeschlossenen Akt bezieht und dann auf einen Akt, der noch im Werden ist. Denn unsere Zuordnung geschieht in grundsätzlicher Weise, wie heute Morgen gesagt, aber dann auch in einem fortgesetzten Sinne. Denn der Ruf Gottes an uns ist nicht nur an uns ergangen, sondern er ist ein uns Rufender, und wir folgen stets dem Ruf ihm nach, bis wir als Gerufene dort ankommen werden. Ans Ziel. Vers 1, denn das Gesetz, da das Gesetz einen Schatten hat der künftigen guten Dinge, nicht das Ebenbild selbst der Sachen, kann es niemals mit denselben Opfern, die sie jährlich immerfort darbringen, die Hinzunahenden zum Ziel bringen. Vollkommen machen heißt zum Ziel bringen. Aber Jesu Opfer hat uns bereits ans Ziel gebracht, und wir sind schon Geheiligte. Gleichzeitig geheiligt Werdende. In Kapitel 12, Vers 14, im Text, der für viel Sorge und Konfusion gesorgt hat: Ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Dieser Heiligung sollen wir nachstreben, nachjagen. Nach dem Wortlaut handelt es sich um das Geheiligtwerden. Wer nicht in diesem Prozess steht, ist kein Christ. Somit war er auch nie geheiligt. Ist er nicht einer, der geheiligt war? Aber wenn er ein Geheiligter wurde, dann ist er einer, der in der Heiligung steht. Und dann wird er den Herrn sehen. Dann ist er jemand, der dort auf dem Weg, dorthin auf dem Weg ist. Zum Wesen der Heiligung gehört auch 1. Johannes 1, Vers 5. Dies ist die Botschaft, die wir von ihm vernommen haben, von Jesus also, dass Gott Licht ist und ihm gar keine Finsternis. Und ich habe mich gefragt, wo sagt Jesus das? Und wenn jemand mir eine Stelle zeigen kann, wo Jesus sagt, dass Gott Licht ist, bin ich dankbar. Ich habe sie nicht gefunden. Jesus sagt, ich bin das Licht. Und ich persönlich nehme an, dass das es ist, worauf Johannes sich bezieht. Für Johannes ist es das Selbstverständlichste, wenn er von Jesus spricht, dass er von Gott spricht. Jesus ist der Gott, der Fleisch wurde. Das Wort wurde Fleisch, das Wort war Gott und so weiter. Und wenn er sagt, dies ist die apostolische Botschaft, von der wir leben, Gott ist Licht, dann ist es eine Botschaft, die er sagt, er hat sie von Jesus bekommen. Und wenn Jesus das Licht ist, dann ist er es, weil er Gott ist. Und so kann er ohne weiteres sagen, Gott ist Licht. Und wir haben nun, dazwischen den Zeilen zu lesen und zu verstehen, das schließt den Sohn und den Heiligen Geist ein. Der ganze Gott. Oder 1. Korinther 1, Vers 30. Gott hat Jesus Christus uns zur Heiligung gemacht. Das heißt, Jesus Christus ist meine Heiligkeit, meine Heiligung. Das wurde auch schon heute Morgen deutlich gesagt. Darüber freue ich mich ebenfalls. Klare Theologie. Theologie ist ein großes Wort, vor dem wir uns manchmal fürchten. Also Lehre, ganz einfach. Oder Philipper 2, 12 und 13. Die schwierige Stelle, die Luther übrigens nicht ganz falsch übersetzt hat. Schafft, dass ihr selig werdet. Also, hier ist es Gott, der in uns das schafft, was vor ihm wohlgefällig ist. Wenn wir also von der Heiligung sprechen, dann sprechen wir von etwas, das Gott in uns ist und tut. Kurz etwas über den Textzusammenhang. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 1. Petrus, Apostel Jesu Christi, den erwählten Fremden der Zerstreuung in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, erwählt gemäß der Vorauskenntnis Gottes, des Vaters, erwählt in der Heiligung des Geistes. Offenbar geschieht eine Erwählung in der Zeit durch die Tat, durch die Tätigkeit des Heiligen Geistes. Wir hatten ein Pferd auf der Landwirtschaft, das hat das Jungvieh ohne viel Dazutun meinerseits der Herde geheiligt, zugeordnet. Der Heilige Geist beginnt seine Heiligung, während wir noch keine Geheiligten sind. Er geht uns nach mit der Botschaft Jesu Christi, ruft uns ins Gewissen, und holt uns, bis wir dann Ja sagen zu Jesus Christus. Wir sind also Gerufene. Und dann werden wir bewahrt. Und das ist sein Anteil an unserer Heiligung. Wir werden durch den Heiligen Geist bewahrt für die Hoffnung, die bereit ist, offenbart zu werden. Vers 13. Darum, nachdem ihr die Lenden eures Denkens umgürtet habt, das ist Voraussetzung, das muss vorausgeschehen. Und wenn das in einigen Übersetzungen als Imperativ übersetzt wird, ist das nicht ganz verkehrt. Also nachdem die Lenden umgürtet worden sind, als Nüchterne, das muss auch schon bereits als Voraussetzungen erfüllt sein, hofft. Die Verse 13 bis 16 sind ein sich durchziehender Satz und hofft ist das Prädikat, das Tätigkeitswort, um das sich das andere gesellt. Und wenn wir das festhalten, dann erfahren wir, was Heiligung heißt. hofft gezielt und vollkommen auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Enthüllung Jesu Christi, wie gehorsame Kinder, die sich nicht in ihrer Unkenntnis nach den früheren Begehren bilden oder formen oder schematisieren, und zwar um ein Bild von einem anderen zu sein, sondern wie der, der euch rief, heilig ist im Wesen, werdet. Im Grunde heißt das Wort im Grundtext werden, und wir dürfen Werdende sein. Das dürfen wir. Wir dürfen im Wachstum stehen. Werdet heilig, wie er heilig ist. Entschuldigung. Werdet auch selbst heilig in aller Lebensführung. Und jetzt haben wir ein sehr starkes Begründungswort. Nicht das übliche denn, sondern weil. Weil im Alten Testament geschrieben stand, ein Wort, das an Israel gerichtet wurde: Ihr sollt heilig werden, weil ich heilig bin. Das hat Konsequenzen für die Auffassung von der Gemeinde. Wenn dieses neutestamentliche Wort gegeben worden ist, weil das alttestamentliche Wort es sagte, dann kommt das erst. Und das heißt, dass die Apostelgeschichte recht hat, wenn sie berichtet, die erste Gemeinde war ein innerer Kreis von echten Israeliten. Und diese wurden, Kapitel 2, zu der neutestamentlichen Gemeinde, zu welcher Schar von Israeliten andere hinzugefügt wurden. Petrus kann also mit vollkommenem Recht ein alttestamentliches Wort anwenden, weil es kontinuierlich Anwendung hat auf diesen Kreis. Wir sind hineingepfropft in jenen inneren Kern Israels. Was natürlich nicht heißt, Römer Kapitel 11, dass der andere, der äußere Kreis, keine Zukunft mehr hätte. Aber Petrus äußert sich sehr sorgfältig. Hoffen auf die Zukunft heißt, dass wir auf dem Wege geheiligt werden. Jesus Christus, der dort am Ende steht, ständig zugeordnet werden. Zu diesem könnte man eine ganze Menge hinzufügen. Kommen wir zu einigen Stellen in Römer Kapitel 6, 6 und 8. Zuerst legt Paulus den Grundstein für die Heiligung. Und das tut er während einer längeren Schriftzeit. Kapitel 6, Kapitel 7, Kapitel 8, 1 bis 4 Mitte. Und deshalb ist es auch angebracht, dass wir immer wieder uns Zeit nehmen, wie man das jetzt auf dieser Konferenz tut, Grundsätzliches zu sagen. Wenn das klar ist, dann ist die Anwendung nicht weit weg. Aber weil das Grundsätzliche manchmal nicht ganz klar ist, brauchen wir solche Konferenzen und solche Betrachtungszeiten. Und dann können wir im Lichte, dann ist es hell, dann haben wir Licht. Und im Lichte solcher Erklärungen können wir dann das anwenden. Aber manchmal sind wir in der Anwendung uns im Unklaren, weil wir nicht wissen, was soll überhaupt geschehen. In den ersten Versen des Kapitels 6 haben wir eine Reihe von geschichtlichen Angaben, auf die Paulus Bezug nimmt, aber er ordnet sie in der Reihenfolge anders auf, weil er argumentiert. Und wenn man eine Debatte führt, eine Argumentation, dann tut man das schon einmal. Dann geht es nicht nur der Geschichte nach, sondern man holt die geschichtlichen Fakten und baut sie zwecks Überzeugung anders auf. Zuerst sagt Paulus, und das haben wir in Vers 10, geschichtlich kommt der Tod Jesu Christi. Er ist gestorben. Er ist der Sünde gestorben. Da wurde jeder mit Jesus Christus gekreuzigt. Dort bin ich zusammen mit ihm gestorben. Und als ich zu Jesus kam, wurde das mir gut geschrieben. Als ich zu Jesus kam, habe ich geglaubt an ihn. Und dann fand statt, was in Vers 5 geschrieben steht. Ich wurde zusammengewachsen mit ihm durch den Heiligen Geist. Mein Geist und sein Geist wurden fusioniert. Ich nahm nicht die Persönlichkeit Jesu Christi perfekt an, Aber ich wurde verwachsen mit ihm wie eine Rebe an den Weinstock oder ein Finger an die Hand und bin jetzt ein Glied von ihm. Das ist Grundstein für die Heiligung. Wenn dem so ist, dann hat das Folgen. Dann will ich das im Alltag festhalten, dass seine Geschichte meine Geschichte ist, sein Tod mein Tod. Und das bringt eine neue Beziehung ein zu dem Hang zum Bösen, zu den Einladungen um mich her. Wenn dieses im Vordergrund steht, wenn dieses feststeht, oder nach Römer Kapitel 8, wenn mein ganzes Denken dort haften bleibt und Jesus Christus wirklich mich absorbiert in meinen Emotionen und Denken, in meinem Denken, dann ist es leicht, Nein zur Sünde zu sagen. Nicht leicht in dem Sinne, dass keine schlimmen Folgen auftreten, nämlich Schmerzen. Und die sind der Test des Gehorsams. Rechnen Sie mit Pein, mit Leiden, mit Schmerzen, wenn Sie Nein zur Versuchung sagen. Aber seien Sie bereit, das auszustehen. Die nimmt uns Jesus nicht immer ab. Davon spricht der Text nicht. Und deshalb ist Römer 6 so schwer zu verstehen. Weil man denkt, wenn ich tot bin, dann bin ich doch tot und meine Gefühle sind dann weg. Nee, nee. Das ist juristische Sprache. Aber Gott nimmt sie ernst durch den Heiligen Geist. Und wenn ich bereit bin, aufgrund von meinem Mitgekreuzigtsein mit Christus, Nein zu sagen, dann wird Gott die Kraft liefern, die Schmerzen, das Unangenehme, diese Schwierigkeiten durchzustehen. Und dann kommt das Licht. Es bleibt nicht dabei. Das Aufatmen kommt, die Versuchungen kommen immer wieder. Bis wir Jesus sehen, wird es nicht ohne Schwierigkeiten abgehen. Aber wir bleiben nicht im Tal. Es gibt immer wieder Pausen in diesem Kampf. Aber ein Kampf ist die Heiligung. Römer Kapitel 8, Vers 3 und 4. Was das Gesetz nicht konnte, worin es schwach war durch das Fleisch. Unvollständiger Satz. Das Tätigkeitswort fehlt, um wortgetreu zu besetzen, setzt man am besten einen Doppelpunkt und fängt einen neuen Satz an. Was ist das, was Gott nicht tun, was das Gesetz nicht tun konnte? Weil das Instrumentarium des Gesetzes, womit es erfüllt werden sollte, viel zu schwach war. Es war nicht geeignet, das zu tun, was das Gesetz forderte. Und gerade das wollte Gott klar machen, Römer Kapitel 3. Er wollte Menschen durch Jahrhunderte hindurch klar machen, ihr könnt meinen Forderungen nicht entsprechen. Jetzt gebt ihr das endlich zu und dann kommt er und schenkt uns, was wir brauchen. Vers 4. Damit, warum ist Jesus gestorben? Vers 3. Damit das Gerechte des Gesetzes in uns erfüllt würde, die wir nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Wir richten uns nach dem Geist aus und was des Geistes ist und im Zusammenhang ist das von Gott geforderte im Wort Gottes. Ich richte mich nach dem aus und nicht nach meiner Dynamik, nach meinen Wünschen, meinen Launen. Fleisch ist die Dynamik des Diesseitigen, nicht unsere böse Natur. Fleisch kann vollkommen unschuldig sein. Vollkommen. Fleisch ist unser Diesseitiges, aber lebend, nicht tot. Und unser lebender Körper hat eine Triebkraft, hat Triebverlangen. Und diese, wenn sie selbstständig sind, und nicht geführt werden von einer höheren Hand, Kapitel 8, Vers 13, dann führen sie uns weg von Gott. Es geht um eine richtige Abhängigkeit in unserer Triebhaftigkeit, dass wir Gott unterstellt sind mit allem, was wir sind und haben. Aber wir sind gerufen worden ins Heiligungsleben, um gesetzlich zu leben. Und das sollte sich jeder von uns noch einmal hinter die Ohren schreiben. Das Wort gesetzlich ist nicht ein böses Wort in der Heiligen Schrift. wenn es unter uns eins geworden ist. Gott verlangt von uns, dass wir wirklich gesetzgemäß handeln. Das heißt nicht, dass es dazu kommt, indem wir uns unter das Gesetz stellen als Regime. Aber es heißt dieses, dass die Gebote, eine Menge von Geboten, die Gott für Israel hatte, als diesseitigem Volk, ebenso immer noch gelten, während wir in einem anderen Land wohnen, im himmlischen, aber unter demselben Souverän, unter demselben Gott. Er hat seine Meinung nicht geändert über gewisse Dinge. Das Gerechte des Gesetzes findet ihren Kulminationspunkt, den Höhepunkt in der Liebe zu Gott und zum Nächsten. Das ist das Wesen. Und darüber könnte man lange sprechen. Nun einige Leitlinien zum Schluss. Da wir nicht mehr unter dem Gesetz sind, sondern unter der Gnade, ist die Ausdrucksweise in Bezug auf ein heiliges Leben im Neuen Testament manchmal recht allgemein formuliert. Zum Beispiel lesen wir in Epheser 5, Vers 3 von Unreinheit oder von Schande oder Schmach, albernes Gerede. Philipper Kapitel 4, Vers 8, was wohl lautet, was sich geziemt. Weiß jemand hier genau, was jedes Wort bedeutet? Das sind allgemeine Wörter. Das sind nicht gesetzartige Wörter. Und wenn wir mit irdischen Rechtsanwälten zu tun hätten, dann würden die bald eine Sprache finden, die festgelegt wäre. Und wenn man sich nicht so äußert, könnte er nicht sagen, was es heißt. Das heißt also, weil in der Begegnung mit solchen Texten sind wir gefordert. Wir können nicht einfach weiterlesen. Denn dies ist unser Herr, unser König, unser Machthaber, der hier spricht, und zwar zu mir. Und das habe ich ernst zu nehmen. Das kann ich nicht einfach abtun. Und es ist auch nicht in mein Ermessen gestellt, wie ich diesem Vers nachkomme. Denn dies ist für alle Christen geschrieben, durch alle Jahrhunderte hindurch. Paulus hat noch keinen anderen Brief an die Epheser gerichtet, als diesen, den wir haben. Oder an die Philipper, oder an die Kolosser, oder an die Römer. Es ist derselbe Brief, sind dieselben Worte an die ganze Gemeinde. Mit anderen Worten, was sich geziemt, hat sich nie geändert. Und ist dasselbe in allen Ländern. Und wir sind jetzt verpflichtet herauszufinden, was bedeutet das Wort. Persönlich haben wir zu forschen und im Gespräch miteinander, damit wir eine Einmütigkeit haben. Denn das gilt für einen jeden von uns. Was für dich gilt, gilt für mich. Und was für mich gilt, gilt für dich. Gerade dieser Konsens will uns fehlen in einer Zeit des Individualismus, der persönlichen Freiheitsbehauptung. Und jeder meint, es ist in meinem Ermessen, was ich anziehe, was ich mir anhöre, was ich singe, was ich tue, wo ich in Urlaub gehe und so weiter. Während Paulus sagt, alles, sämtliches, was ihr tut, tut als Gesandte Jesu Christi in seinem Namen. Kann ich mir darüber Rechenschaft geben? Eine sehr wichtige Grundfrage. Zweitens, wenn wir nicht unter dem Gesetz sind, dann sind wir aber Verpflichtete. Was ich schon gesagt habe, anhand von Römer Kapitel 8. Wir sind unter Gesetz. Paulus sagt, ich bin nicht ohne Gesetz, auch wenn mir alles erlaubt ist und so weiter. Also, wir sind dem Gesetz unterstellt, dem Gesetz Gottes. Und ich muss mich daran gewöhnen, dass ich einen Gehorsam schulde. Wir werden auch wieder zu lernen haben, was Jesus meinte, wenn er sagte, mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Und wenn ich zu diesem Königreich gehöre, bin ich auch nicht von dieser Welt. Und dann muss ich mit Paulus sagen, die Welt ist mir gekreuzigt worden und ich bin der Welt gekreuzigt worden. Und die Welt kann mir nicht vorschreiben, wie ich zu leben habe, weder indirekt noch direkt. Und die Schule kann mir nicht sagen, wie ich meine Kinder zu erziehen habe, auch nicht der Staat. Ist Heiligung immer noch ein Kampf oder haben wir resigniert? Wer ist unser König? Das ist die Frage. Heiligung ist ein Kampf. Letztens, Heiligung ist ein Kreuzesweg. Der Lamentierende in Klagelieder sagt, du hast mich eingezäunt und ich komme nicht weg. Und als ich das las und darüber nachdachte, dachte ich, und warum wollte ich weg? Bin ich denn sonst wo besser dran als in der Hand Gottes? In seiner Hand hat er mich fest, wie ein Vogel, der wegfliegen will. Ja. Römer Kapitel 8, Vers 28, einer der schönsten Verse, die wir gern auswendig lernen. Alles, was Kindern Gottes, die Gott lieben, in den Weg kommt, ich denke, es war einer der Newtons, der das sagte, das war notwendig und es dient einem Ziel. Es dient einem Ziel. Und dieses Ziel ist die Christusähnlichkeit, damit wir Jesus Christus ähnlich werden, dem Sohne Gottes, wir als seine Brüder. Die Verwandtschaft soll zum Ausdruck kommen, dass er der Ältere ist und wir seine Knechte, aber von Gott aus seine Brüder. Und alles, was wir erleben, an Nachteiligem, an Schönem, will dazu dienen, dass wir ihm geheiligt werden. Das schenke der Herr.